Guten Morgen. Könnt mich hören? Sehr gut. Ich würde gern zu Beginn vor der Predigt noch beten und ich möchte jeden bitten, dem das möglich ist, dazu aufzustehen. Allmächtiger Vater, hab Dank für dein Wort. Danke dafür, dass wir dieses Wort haben, um es zu genießen, um es zum Lernen zu nehmen, um daraus dich erleben zu können. Danke dafür, dass wir jetzt auf dein Wort hören können. Und ich möchte dich bitten, dass du das segnest, dass du deinen Heiligen Geist schenkst, dass du unsere Herzen offen machst, dass du uns berührst und ansprichst und uns zeigst, was du uns heute Morgen sagen möchtest, jedem Einzelnen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Ich habe mir Gedanken gemacht darüber, wie wohl eure Woche war. Und dabei ist mir so gekommen, jeder hat einen anderen Kontext, jeder hat was anderes, was er macht. Und da habe ich gedacht, was eint uns denn? Was wird die meisten Leute von uns gleich gemacht haben? Und ich habe mir gedacht, die meisten von euch haben doch ab Dienstag spätestens drüber nachgedacht, was wird am Sonntag gepredigt? Und ich dachte mir irgendwie so, ja, wie läuft dann so ein Alltag ab? Am Dienstag guckt man, versucht herauszufinden, über was wird gepredigt. Habt da rausgefunden, oh, es kommt Gideon. Und dann habt ihr euch schon mal den Text durchgelesen. Am Mittwoch habt ihr dann irgendwie, weil ihr nicht gut schlafen konntet, weil ihr nicht alles beantworten konntet vom Text, gedacht, ich lese den Text nochmal in 3, 4 Übersetzungen mehr. Und habt gemerkt, oh, ich finde immer noch nicht alle Antworten. Am Donnerstag seid ihr dann richtig wild geworden, habt gedacht, boah, das muss ich verstehen. Habt alle Kommentare, die ihr zur Verfügung hattet, geblättert und geguckt, was sagt der Text mir aus? Am Freitag hat euch nicht mehr losgelassen und ihr habt Kleingruppen gebildet. Habt angefangen, den Text intensiver zu studieren. Und am Samstag haben mich mindestens 20 Leute angerufen und gefragt, worum es denn jetzt geht. Gut, man darf auch als Prediger mal träumen. Ich muss tatsächlich mit einer Enttäuschung anfangen. Ich habe mich verlesen und habe den falschen Text rausgesucht für heute, nämlich den von letzter Woche. Aber das Gute ist, es ist auch Gideon. Und ich versuche ein bisschen das, was heute dann auch dran gewesen wäre, mitzunehmen. Und für alle die ich jetzt wirklich enttäuscht habe, ich habe mich gehört, es gab Leute, die haben sich wirklich vorher mit dem Text beschäftigt, dem möchte ich das natürlich anbieten, dass ich im Nachgang Ihnen noch was dazu schreibe. Bei wem das der Fall ist, der kann gerne auf mich zukommen. Genau, aber heute, morgen, werden wir uns jetzt mit dem Text aus Gideon 6 beschäftigen. Die Verse 25 bis 32, ich werde das gleich noch vorlesen, es wird hier auch eingeblendet sein. Aber bevor ich den Text vorlese, müssen wir ein bisschen verstehen, worum geht's da eigentlich? Weil wenn man diesen Text einfach so liest, dann ist es sehr schwer zu verstehen, was ist eigentlich das, was da drumherum steht? Und was ist eigentlich das, was der Text dann aussagen möchte? Deswegen mal ganz grob den Rahmen gespannt. Wir lesen heute von einem Mann namens Gideon und der lebte in einer Zeit, wo Gott ein Volk namens Israel befreit hatte, in ein Land geführt hatte und gesagt hat, wenn ihr mir folgt, dann werde ich euch in diesem Land segnen. Dann wird es euch gut gehen in dem Land, ihr werdet Frieden haben, ihr werdet reichlich an Überfluss materiell auch haben. Und dann ist das Volk in diesem Land und was passiert? Sie fangen an, nicht mehr Gott zu danken, dem Schöpfer, der ihnen das gegeben hat, sondern so wie die Leute, die drumherum wohnten. Die Leute drumherum in den Nachbarländern, die haben alle so Götter, Götzen nennt man das, die haben sich selber was geschnitzt, entweder aus Stein, aus Holz und manchmal noch mit Gold überzogen und haben gesagt, wir beten dem an und erwarten von dem, dass der uns dann hilft. Und das Volk Gottes hat sich verführen lassen und hat angefangen, auch diese Götter anzubeten, hat sich auch solche Statuen aufgestellt und hat angefangen, die anzubeten. Und Gott hatte vorher schon gesagt, wenn ihr das tut, werde ich euch bestrafen. Weil ich möchte, dass ihr alleine mir dient. Ich segne euch, ich gebe euch, was ihr braucht, aber ich möchte, dass ihr mir dient. Und so passiert es, die Midianiter kommen, ein feindliches Volk, Gott schickt sie und nimmt den Israeliten alles weg. Waffen, teilweise auch Geräte zum Arbeiten, Ernten. Das Volk fängt an, in Hungersnot zu geraten, in Armut zu leiden. Und dann schickt Gott einen Retter. Gideon. Der soll das Volk wieder befreien. Und diese Berufung von Gideon, die vor unserem jetzigen, heutigen Text steht, da geht es darum, dass Gideon auf besondere Art und Weise von Gott berufen wird. Und das ist eine konkrete Parallele zu einem Mann, den Gott schon mal berufen hatte, nämlich Mose. Es gibt sehr viele, wenn man sich das nebeneinander legt, sehr viele Parallelen, die eins zu eins gleich sind. Oder wo sehr, sehr viele Ähnlichkeiten sind. Als Beispiel ein paar nur genannt, der Schwiegervater Mose, zur Zeit, als Mose berufen wurde, war Jitro, ein Baalspriester. Also Mose wurde berufen in einer Zeit, wo er bei jemandem gelebt hat, der nicht an Gott geglaubt hat. Genauso Gideon, sein Vater Joas war Baalspriester, also einer, der diese Götzen angebetet hat. Mose und Gideon halten sich bei ihrer Berufung für zu gering und sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ich bin zu gering, ich bin zu klein. Und zu beiden sagt Gott exakt das Gleiche, ich will mit dir sein. Deswegen wird etwas passieren, weil ich mit dir bin. Und beide bekommen Zeichen, Mose für das Volk und Gideon für sich selber. Und wenn man die Texte so liest, diese Gideon-Geschichte, dann hat man den Eindruck, der Gideon ist ganz schön fehlerhaft. Der ist total ängstlich, der versteckt sich in einer Kelter, ist so ein Raum, wo man Wein gepresst hat, und dort drischt er das Getreide. Und wer weiß, wie man Getreide drischt, der merkt, das ist ein viel zu enger Raum dafür. Dafür braucht man Platz, da braucht man auch eigentlich Wind. Das ist etwas, was man nicht in einer Kelter tut. Aber er hatte Angst vor den Leuten. Und eigentlich fiel es ihm auch schwer zu glauben. Gott schickt einen Engel zu ihm und beruft ihn, und ihm fällt es total schwer, das anzunehmen und zu glauben. Aber Gott zeigt ihm seine Macht und Gideon fängt an, Gott zu vertrauen. Und dann kommt der erste Auftrag an Gideon, und das ist der heutige Text. Und das möchte ich einmal vorlesen. Hier müsste es parallel auf dem Beamer auch erscheinen. Richter 6, 25 bis 32. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baals nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar, und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umhauen wirst. Dann nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild dabei umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Da sprachen sie zueinander, wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man ihn Jerubbaal, indem man sprach, Baal führt mit ihm einen Rechtsstreit, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Wenn wir auf diesen Text schauen, haben wir Schwierigkeiten, das zu verstehen, einfach aufgrund unserer heutigen Situation. Ich möchte nochmal, bevor ich tiefer reingehe, aufführen, welche Probleme wir eigentlich haben, wenn wir so einen Text lesen. Und es sind drei Hauptprobleme, die ich sehe, die uns daran hindern, den Text gescheit zu verstehen. Und die sind darin begraben einfach, dass wir in dieser heutigen Zeit leben. Das gibt ja einen sogenannten Zeitgeist, spricht man immer von, wo wir als Menschen eine bestimmte Art und Weise haben zu denken, die unserer Zeit und auch unserer Kultur entspricht. Und drei Sachen stören uns, warum wir gerade alttestamentliche Texte nicht gut verstehen können. Und das erste und wichtigste ist, wir sind egozentrisch. Und damit meine ich, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen besonders egozentrisch sind. Das heißt, wir drehen uns ganz viel um uns selber und betrachten uns selber als den Mittelpunkt. Das will ich jetzt nicht jedem überstülpen, aber das ist ein Teil unserer Kultur. Das ist auch ein Teil der Geschichten, die in unserer Zeit erzählt werden. Ich möchte ein Beispiel nennen. Vor 20, 30 Jahren, vielleicht die Älteren erinnern sich daran, wenn man da einen Heldenfilm geguckt hat, wie Superman oder so, dann war Superman der Held und es war ein Vorbild. Man hat gedacht, boah, ist der cool. So wäre ich vielleicht auch gerne. Heutzutage werden Filme so nicht mehr gedreht, sondern man dreht irgendwelche Filme, wo Superhelden massiv Schwächen haben und sehr, sehr menschlich wirken, damit wir uns besser mit identifizieren können und besser uns selbst in die Rolle dieser Person versetzen können. Und das hat was damit zu tun, dass wir vom Zeitgeist so sind, dass wir gerne immer die Akteure sein wollen. Das war nicht immer so. Und gerade Leute, die schon ein bisschen, ich will nicht alt sagen, aber Leute, mit denen ich rede, die über 60 sind, die haben das nicht so stark. Die haben noch eine andere Zeit kennengelernt. Und am meisten fällt es mir darin auf, wenn man zum Beispiel über die eigenen Eltern redet. Leute, die über 60 sind, mit denen ich geredet habe, die haben eine gewisse Ehrfurcht vor ihren Eltern. Und wenn die wissen auch, dass ihre Eltern Schwächen haben und Fehler gemacht haben, aber sie haben eine Distanz zu verstehen, das waren aber meine Eltern und sie haben das schon in ihrer Art und Weise getan, wie sie denken, dass es richtig war. Heute fangen kleine Kinder schon an zu glauben, besser zu wissen, was erziehungstechnisch richtig ist als ihre eigenen Eltern. Und es ist ein Problem unserer Zeit. Wir denken, wir können uns in die Rolle aller anderen reinversetzen, in unsere Politiker, in den, in jenen und glauben, wir können aus deren Perspektive die Entscheidungen besser treffen. Und das ist ein ganz hohes Maß von Arroganz. Das ist ein ganz hohes Maß von ich bin der Herr der Welt. Und dazu neigt einfach unsere Zeit und unsere Gesellschaft, diese Perspektive einzunehmen, zu glauben, wir sind das Zentrum. Eine zweite Schwierigkeit, warum wir Texte schwierig verstehen, ist, weil wir reich sind. Ich weiß, Inflation und so weiter, wir werden ärmer, aber wir sind immer noch so reich, dass uns Dinge nicht auffallen, die finanzielle Sachen sind. Als Beispiel, er drischt in einer Kelter. Das heißt, es war eine Zeit, wo die Leute unglaublich arm waren. Es war Hungersnot. Und wenn davon geschrieben steht, es ist der zweite Stier, dann heißt das, Gideon war aber unglaublich ultrareich im Gegensatz zu dem Rest des Volkes. Weil wenn man einen Stier hatte, dann war man brutal reich. Also wahrscheinlich, ich kann es nicht genau sagen, aber vielleicht gab es nur zwei Stiere in der ganzen Region und die hatte beide Gideons Vater. Das ist ein Zeichen gewesen, jemand, der aus einer ärmeren Kultur kommt, dem wird das sofort auffallen. Das ist eine unglaubliche Form von Reichtum und dass Gideon einen davon töten soll, das ist so wie den halben Besitz vernichten. Also das ist eine ziemlich krasse Sache eigentlich. Und das dritte Problem, ich will es kurz fassen, wir sehen schneller auf das Sichtbare als auf das Geistliche. Das, was vor Augen ist. Das ist ein Problem unserer Zeit. Wir gucken viel lieber auf die augenscheinlichen Dinge als auf die geistliche Ebene. Wir sehen lieber auf die Schwächen, die Gideon im Alltag gemacht hat, als auf das geistliche Herz, was auch dahinter steht. So viel dazu, zu dieser Vorbereitung, wie wir diesen Text, weil wenn wir diese Schwächen unserer Zeit und unserer Kultur verstehen, dann können wir auch offener sein zu sehen, das ist vielleicht mein Hintergrund und deswegen muss ich mich auch ein bisschen lösen davon, weil das nicht jeder Mensch zu jeder Zeit und jeder Kultur so sieht. Und das ist unsere Interpretation, wie wir an Texte rangehen. Okay, mein erster Punkt für heute. Von Götzen befreit. Die ersten Verse. Der erste Auftrag, nachdem Gideon berufen wird, den Altar für Gott errichten. Gott einen Altar bauen und dazu als Material den Götzen des Volkes nehmen und seines Vaters. Und das Zentrum hier in diesem Text ist, dass Gott und Mensch getrennt werden durch Götzen. Das ist wie eine Mauer. Das ist etwas, was zwischen uns und Gott steht. Wenn Götzen im Leben sind, dann baut sich eine Barriere auf. Und dann ist dieser Zugang, diese Verbindung gestört und zwar massiv gestört. Ich möchte jetzt nicht im Detail und in aller Tiefe beschreiben, was das Kernproblem ist, aber einen Punkt mal rausgegriffen. Wenn wir was erleben mit Gott, ich kenne jemanden, der wurde von einem echt krassen Autounfall bewahrt von Gott und der hatte nachher keine Verletzung, obwohl der dabei sowas von locker hätte sterben können. Und wenn er jetzt ein Talisman in seinem Auto hätte hängen lassen, dann hätte es ja sein können, dass er sagt, das war der Talisman. Deswegen Götzen neigen dazu, die Ehre, die Gott zusteht, auf etwas anderes zu projizieren und damit nehmen wir Gott seine Ehre weg. Das ist ein Aspekt, ich möchte jetzt nicht alle, aber deswegen sind diese Götzen ein richtig fundamentaler Fehler, ein fundamentales Problem in einer Beziehung mit Gott. Diese Götzen müssen entfernt werden. Und Gideon muss das Volk erst von den Götzen befreien, bevor er das Volk von den Midianitern befreien kann. Weil das war das eigentliche Problem für das Volk. Das Volk hatte das Problem, es war bedrückt. Aber bevor Gott sich verherrlichen kann, indem er dem Volk sein Land und seinen Besitz zurückgibt, muss das Volk verstehen, wer denn der wahre Gott ist. Und die Frage, die heute natürlich an dich nachklingt aus diesem Text ist, hast du Götzen in deinem Leben? Gibt es da etwas in deinem Leben, was deine Beziehung zu Gott trennt und stört? Das ist eine nicht ganz einfache Aufgabe und die von Gideon, die wir in diesem Text lesen, ist eine unglaublich schwere Aufgabe. Jetzt gibt Gott in diesem Auftrag, diesen Altar zu bauen, die Götzen zu zerstören und er war eigentlich in einer sehr komfortablen Situation. Er war innerhalb seines Volkes ziemlich reich und muss einen Teil dieses Reichtums zerstören, muss damit seinen Vater verärgern. Er muss das Volk verärgern. Und das wofür? Dass er weiß, es wird ihm keiner danken. Nur, weil er Gott liebt. Er hat eigentlich den Hass und die Verachtung und die Trennung in seiner Familie schon vorprogrammiert. Aber hier sehen wir, warum in Hebräer 11, 32 bis 33 Gideon als Glaubensheld beschrieben wird. Dort heißt es, da wird er unter die Glaubenshelden gezählt, die für uns ein Vorbild sein können. Warum? Weil er handelt. Weil er aus Glauben sagt, Gott ist ihm wichtiger als die Verachtung von Menschen. Er ist ihm wichtiger als der vermeintliche Tod, weil das war schon das, was er erwarten durfte bei so einer Aktion. Und auch den Streit in der eigenen Familie. Und jetzt kann man gucken auf das, was Gideon nicht geschafft hat. Er brauchte ein Zeichen bei seiner Berufung. Er brauchte in dem Text danach nochmal zwei Zeichen, damit er in den Krieg ziehen kann, weil er so unsicher war. Aber er handelt. Das ist das, was Gideon macht. Er handelt. Er spricht nicht irgendwie nur große Worte, was er im Glauben alles tun will, sondern er handelt. Er setzt es um und riskiert sein Leben, weil Gott ihm wichtiger ist. Und das ist auch schon das große Ganze, was wir von Gideon lernen können. Handel. Red nicht nur darüber, sondern handel. Und räume die Götzen aus deinem Leben. Denn sie stehen zwischen dir und Gott. Und ich möchte dir ein paar Beispiele nennen, was Götzen sind. Weil das ist gar nicht so einfach. Die wenigsten Menschen auf der Welt haben heute noch in Holz oder Stein gemeißelte Figuren. Das gibt's im Hinduismus. Aber ansonsten auf der Welt gibt es das eigentlich fast gar nicht mehr. Aber deswegen sind die Götzen nicht verschwunden, sondern sie haben andere Formen angenommen. Ich möchte dir drei Beispiele nennen aus meinem eigenen Leben. Als ich Teenager war, da war ich noch kein Christ, da hatte ich so Sammelkarten. Das hieß damals Yu-Gi-Oh!-Karten. Das waren so Karten, die konnte man kaufen, hatten dann einen Wert, obwohl es nur ein Stück Papier war. Und ich habe diese Karten geliebt. Ich hatte richtig viele davon. Es waren mehrere tausend Euro, die ich da rein investiert habe als Jugendlicher. Und die waren mir so wichtig, dass ich jede einzelne Karte in eine Hülle gepackt habe und nochmal in eine Box rein. Ich habe die mir ständig angeguckt und immer wieder geguckt, was habe ich da für einen Schatz. Und es war mir so wertvoll und wichtig. Und als ich zum Glauben gekommen bin, war das ein Auftrag von Gott. Gott hat mir gesagt, werde diese Karten los. Ein zweites Beispiel war, ich hatte CDs und DVDs, wo dann auch teilweise satanische Inhalte drin waren. Und Gott hat zu mir gesagt, werde die los. Das steht zwischen mir und dir. Und ein drittes Beispiel, da war ich schon Christ. Ich habe irgendwann angefangen, mir Aktien zu kaufen. Und ich habe gemerkt, wie mein Herz davon voll wird. Ich habe gemerkt, wie ich mich damit beschäftigt habe. Ständig kam das in meinem Kopf, wie kann ich mein Geld vermehren? Und es hat mich eingenommen und Gott hat irgendwann zu mir gesagt, werd das los. Und ich weiß noch, das war auch nicht so einfach. Ich musste sie verkaufen mit einem großen Verlust. Aber es hat mich frei gemacht. Es hat mich frei gemacht von dieser Abhängigkeit, von dieser Bindung an etwas Materielles. Das Wesen von Götzen wird damit auch schon gleich jetzt beschrieben. Das ist meistens etwas Materielles. Götzen sind meistens materieller Natur und neigen dazu, uns ans Herz zu wachsen, uns wichtig zu werden. Es ist etwas, worum sich deine Gedanken kreisen. Oder es ist etwas, worauf du dein Vertrauen setzt. Das Schwierige bei Götzen ist, das kann bei jedem etwas anderes sein. Du kannst nicht sagen, das ist der Götze und jeder hat den so, sondern für Menschen sind Götzen unterschiedliche Dinge. Das, woran du halt dein Herz hängst. Aber es gibt natürlich Dinge, die bei vielen Menschen gleich sind. Ein Beispiel ist technische Geräte. Heutzutage sind bei vielen Menschen technische Geräte Götzen. Es gibt ja dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber der Unterschied zwischen einem Android-Nutzer, dem sein Handy runterfällt, und einem Apple-Nutzer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn der Android-Nutzer sein Handy runterfällt, guckt da hin und sagt, Mist, und kauft ein neues. Wenn dem Apple-Jünger das Handy runterfällt, geht's kaputt, er kniet sich nieder, heult, schaufelt ein Grab, hält eine Abschiedsrede, stellt ein Kreuz auf, kauft sich ein neues, die neue Version, und erzählt dann all seinen Freunden, dass es ein Wink des Schicksals war, weil er ja jetzt ein besseres Gerät hat als vorher. Also ich möchte hier kein Apple-Bashing betreiben, aber es gibt Dinge, die eine Neigung dazu haben, uns ans Herz zu wachsen. Und es gibt Konzerne, die genau dieses System nutzen. Um nur mal Apple und Tesla zu nennen, da gibt es ganze Abteilungen, die sich nur darum kümmern, wie kann ich dich psychologisch an ein Gerät binden. Das ist kein Geheimnis. Da gibt es Menschen, die nur dafür eingestellt werden. Und ich will nicht sagen, dass nur weil du jetzt so ein Gerät besitzt, dass du da einen Götzen hast, aber es ist eine Gefahr. Es ist eine Gefahr, dass dir etwas, was besonders wertvoll ist, ans Herz wächst. Und das muss nicht ein technisches Gerät sein, das können andere Sachen sein. Das ist das, was dir halt wichtig ist in deinem Leben. Für mich war das damals eine riesen Anfechtung beim Musikinstrument. Ich spiele Gitarre und damals haben meine Freunde alle sich eine neue Gitarre gekauft und die kosten alle so um die 1.500 Euro. Und ich habe die gespielt, die durfte ich mal ausprobieren. Ich dachte, oh, das klingt schon richtig toll. Und ich war gerade auf dem Weg, Jugendreferent zu werden. Und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Du weißt genau, die Jugendlichen wollen dann auch mal mitspielen. Dann habe ich mich entschieden, eine etwas günstigere Gitarre zu kaufen und die Jugendlichen durften damit spielen und es kam, wie es kommen musste. Dauerte nicht lange, da hat jemand so ein schönes Stück Holz oben rausgebrochen. Und das Gute war, es war mir nicht ans Herz gewachsen. Ich konnte einfach sagen, ich vergebe dir, weil Dinge, die uns nicht ans Herz wachsen, die gar nicht so teuer sind oder die uns nicht so stark finanziell belasten, die wachsen uns nicht so ans Herz und dann fällt es uns auch leichter zu vergeben. Und deswegen müssen wir prüfen, da wo unser Herz dran wächst, dass man vielleicht auch mal sagt, genau bewusst an der Stelle zu reduzieren. Es kann bei jedem was anderes sein, ob Auto, Haus, Finanzanlagen, egal jetzt ob physisch oder digital, oder auch ein Kult. In unserer Zeit gibt es viele Kulte, wo Leute ihre Zeit, ihre Energie, ihre Gedanken, alles rein investieren, um nur mal als Beispiele Umwelt zu nennen, Gesundheit oder Körperkult, sind alles Dinge, die dich einnehmen und besitzen können, dass du glaubst, du musst dich da mit deiner ganzen Kraft und Energie rein investieren. Erkenne, ob Gott dir heute aufzeigen möchte, dass du einen Götzen oder mehrere Götzen in deinem Leben hast. Ich möchte dich mal bitten, deine Augen zu schließen. Und jetzt stell dir mal vor dir würden alle Sachen, die du besitzt, materiell oder digital, würden vor dir wie in so Blasen auftauchen. Und egal was, das wäre alles da und der Teufel sagt, ich nehme dir eins nach dem anderen. Ich nehme es dir einfach weg. Wo würdest du einschreiten und würdest du sagen, das geht nicht, das muss ich behalten. Das wäre ein so schlimmer Verlust, das würde mich wirklich schwer was kosten. Könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Vielleicht hat dir Gott was gezeigt, vielleicht hast du gemerkt, da ist was, woran ich denken muss. Da ist was, wo ich merke, das fällt mir schwer, das ist schon in meinem Herzen, das ist mir schon ans Herz gewachsen. Da ist ein Gegenstand oder etwas Materielles, was mir einfach unglaublich wichtig geworden ist und ohne das ich so nicht leben möchte. Ich möchte heute Morgen keine Götzen einreden, gar nicht. Wenn du keine hast, das hoffe ich trifft bei einigen zu, dann ist das eine schöne Sache. Aber vergesst nicht, dass das Volk Israel seine Götzen auch nicht wahrhaben wollte. Sie waren blind für ihre Götzen und deshalb brauchten sie Gideon, der sie befreite. Weil manchmal sind wir blind, gerade für die Götzen unseres eigenen Hauses. Weil bei allen anderen ist das doch auch normal. Das haben doch auch alle anderen. Alle anderen machen auch dies und jenes. Jesus greift diesen Gedanken auf und sagt in Matthäus 6, Vers 24, wir können nicht beidem dienen. Dem Gott, dem Schöpfer und dem Mammon. Und mit Mammon ist eigentlich genau das gemeint, dieses Geld oder Besitz, was uns ans Herz wächst. Götzendienst ist es, wenn du jemand anderes als Gott dienst. Und deswegen hat Gott uns diesen echten zweiten Befreier geschickt nach Gideon, Jesus, der uns freimachen kann von genau diesen Götzen, der uns freimachen kann zu einer unabhängigen oder zu einer reinen Beziehung zu Gott ohne diese Mauer. Wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, wird es Anfeindung geben. Das ist mein zweiter Punkt, die Anfeindung der Welt, Verse 28 bis 30. Beim Volk Israel führte dieser Abbruch von dem Tempel nicht zu einem Lobpreis, sondern zu einer Gegenwehr. Die Geschichte ist klar, es kam, wie es kommen musste. Gideon hat 10 Männern dieses Geheimnis anvertraut und ein Geheimnis, wenn man 10 Männern anvertraut, ist kein Geheimnis. Und so kam es, sie forschten nach, fanden raus, Gideon war es. Und dann kommt dieser Irrsinn des Volkes. Sie halten an den kaputten Götzen fest. Sie sind doch vernichtet, sind doch schon Müll. Aber sie halten daran fest. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht genauso handeln. Dass wir nicht krampfhaft an Dingen festhalten, weil wir nicht verstehen, dass sie uns eigentlich gefangen nehmen und beherrschen. Götzen tun uns nichts Gutes. Die sind nicht wirklich für uns da. Das ist nur, was uns suggeriert wird. Aber in echt halten sie uns gefangen und binden uns. Aber es ist das Problem von der sündigen Natur des Menschen, von uns allen, dass es uns einfacher fällt, die Ehre etwas Weltlichem zu geben, als dem Schöpfer selbst. Das Volk hätte sich ja auch über den neuen Altar für Jahwe freuen können. Hätte sagen können, Halleluja, jetzt haben wir einen neuen Altar und können dort Gott anbeten. Aber das Volk hielt fest, weil Götzen sind wie Cola-Automaten. Ich stecke oben eine Münze rein und unten kommt eine Flasche raus. Bei Götzen geht man hin und man kann mit seinem Geld etwas bewirken, man kann durch etwas tun, eine Reaktion versuchen herbeizuführen. Das ist ja dieses Bild von, man versucht einen geistlichen Arm dahin zu bewegen, das zu tun, was man will. Man hat Wünsche. Und man glaubt, dass man sie selbst bewirken kann. Und wir sind nicht anders heute in unserer Gesellschaft. Wir glauben, dass wir geistliche Dinge bewirken können. Es gibt Ungerechtigkeiten. Wir glauben, wir können die Gerechtigkeit kaufen, indem ich ein anderes Produkt nehme. Wir glauben, dass wir mit unserem Geld Dinge verändern können, die eigentlich nicht in unserer Hand liegen, die außerhalb unserer Macht liegen. Und da kommen wir zu dieser Ursache. Das haben wir über die Symptome gesprochen, aber da kommen wir zur Ursache von Götzendienst. Weil am Ende dieser Kette des Götzendienstes, am Anfang quasi, steht mein Handeln. Unser Problem ist, und ich glaube, gerade wir hier in Süddeutschland haben das als besonderes Problem, wir wollen gern was schaffen. Wir wollen gerne etwas tun. Wir wollen einen Beitrag leisten. Und es fällt uns schwer zu akzeptieren, das gilt für jeden Menschen, dass es Dinge gibt, die wir nicht beeinflussen können. Du kannst dich um deine Gesundheit kümmern, wie du möchtest. Du kannst auf die Ernährung achten, du kannst Sport machen, du kannst tun, was du willst, aber wie alt du wirst, hast du null in der Hand. Du kannst vielleicht so viel beeinflussen, aber der ganz große Teil, der liegt nicht in deiner Hand. Und das gilt für die allermeisten Themen im Leben. Wir sind so aufgeklärt und so modern und wir denken, wir können alles bewegen, wir können alles beeinflussen. Aber am Ende, die wirklich entscheidenden Dinge im Leben können wir nicht beeinflussen. und wir haben keinen Einfluss auf viele Dinge. Und so sehr wir auch glauben, wir könnten irgendwas verändern, am Ende können wir das nicht. Und darin liegt die geistliche Fehlstellung. Wir versuchen, Götzendienst ist der Versuch, das zu beeinflussen, was wir nicht beeinflussen können. Wenn du glaubst, du könntest irgendetwas bewegen, dadurch, dass du mit deinem Handeln, egal ob es beim Einkauf oder bei irgendwas ist, eine Entscheidung triffst, dann liegst du falsch. Ich arbeite in einem Wirtschaftskonzern. Am Ende hat der Kunde keine Macht. Das ist eine Illusion. Letztendlich kannst du nicht beeinflussen, was am Ende der Kette passiert. Du kannst denken, du unterstützt den Top-Arbeitgeber, aber der schlägt am Ende seine Leute und du kriegst nicht mit. Das weißt du nicht. Du kannst das nicht beeinflussen, weil dir der Großteil der Informationen ja auch verborgen sind. Ziel der Abschaffung des Götzendienstes ist die Wiederherstellung deiner Beziehung mit Gott. Das ist das Ziel des Ganzen. Es geht mir nicht darum, dass ich alle Götzen diskreditieren möchte und sage, das ist alles Müll und sonst was, sondern ich möchte ermutigen dazu, Beziehung mit Gott wiederherstellen zu lassen. Der dritte Punkt. Gott sorgt selbst für seine Ehre. Die Verse 31 bis 32. Und das ist eigentlich das Hauptaugenmerk des Textes und der ganzen Gideon-Geschichte. Gott sorgt selbst für seine Ehre. Bei der ganzen Geschichte von Gideon kommt ein Gedanke unausweichlich raus, den man gar nicht abschütteln kann. Dass Gideon probiert zwar und macht auch einen Beitrag, aber den Sieg am Ende, den schenkt immer Gott. Gideon denkt sich, ich tue es nachts, dann werde ich schon nicht erwischt und dann habe ich keine Konsequenz, aber das funktioniert nicht. Aber Gott schenkt es, dass sein Vater aus irgendeinem Grund, wir können das nicht lesen, das steht dort nicht, aber plötzlich umschwingt und sagt, lasst doch den Baal für sich selber kämpfen. Das ist Gott. Gott ist derjenige, der am Ende den Sieg schenkt, der die wirkliche geistliche Macht hat. Als dann Gideon nachher die Midianiter vertreibt, ist es nicht, weil er so ein toller Armeeführer ist, sondern im Gegenteil. Gott beweist durch Gideon, Gideon kriegt es nicht hin und er muss immer weiter reduzieren und am Ende schenkt Gott den Sieg und die müssen noch nicht mal wirklich kämpfen. Die Anfeindung des Volkes macht eigentlich nachher Gottes Größe umso deutlicher. Und das ist so oft in der Geschichte und wir lesen das so oft in der Bibel, Leute versuchen noch gegen das vorzugehen, was Gott bewirken will. Und am Ende führt es nur dazu, dass Gott noch umso größer verherrlicht wird. Und der große Unterschied zwischen Götzendienst und Glauben, religiöse Menschen sorgen sich um ihre Götzen. Der Gläubige wird umsorgt von seinem Gott. Ich sage das nochmal. Der Religiöse sorgt sich um seinen Götzen, aber der Gläubige wird umsorgt von seinem Gott. Während der Baal Gideon nicht strafen kann. Die Leute im Volk haben nur darauf gewartet, wann wird Gideon jetzt zur Rechenschaft gezogen? Gar nicht. Weil ein Götze kann nichts. Dein Investment, dein Handy, dein Aktivismus für die Umwelt, was auch immer, das alles kann dir nicht helfen am Ende. Das alles wird dich am Ende nicht retten. Es können Umstände passieren und dein ganzes Geld ist weg. Sprecht mal mit Leuten, die das noch miterlebt haben, die wissen von ihren Eltern, was Krieg anrichten kann und dann ist alles weg. Du kannst versuchen, was beizutragen, aber am Ende ist es nicht entscheidend, weil diese Götzen, wie viel du dir auch anlachst, die können dir am Ende nicht helfen. Aber Gott kann es. Gott kann am Ende den Sieg schenken, Gott kann am Ende für dich sorgen. Und wenn du vielleicht dann keinen materiellen Besitz mehr hast, dann hast du wenigstens einen Gott, dann hast du jemanden, der bei dir ist und auf den du dich wirklich verlassen kannst, auf den du dich wirklich stützen kannst. Es ist nicht unsere Aufgabe, Gott zu verteidigen. Religiöse Menschen machen das gerne mit ihren Götzen. Sie verteidigen gerne ihre Götzen. Aber wir als Christen sollten das nicht tun. Unser Gott kann für sich selber sorgen. Vielleicht haben das der ein oder andere mitgekriegt. Bei Olympia wurden Christen arg verspottet bei der Eröffnungsfeier. Und viele haben sich darüber massiv aufgeregt, über diese ganzen Sachen, die da gemacht wurden. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Und ich fand es eigentlich schön, dass ganz viele Christen auch gezeigt haben, wir fangen nicht an, gegenzuschießen, sondern wir beten einfach. Weil Jesus ist auch nicht gegangen und hat sein Recht zurückgefordert, sondern Jesus ist den Weg der Demut gegangen. Es gibt unzählige Geschichten von Menschen, die von Gott gedemütigt werden. Einer der größten Herrscher der Welt, Nebukadnezar, wurde von Gott in den Wahnsinn getrieben, weil er gedacht hatte, ich bin der Boss über alle und ich kann machen, was ich will. Und Gott hat ihm gezeigt, nein, bist du nicht. Es gibt einen, der über dir steht. Und wenn es mir zu wild wird, dann zeige ich dir, wer wirklich Gott ist. Und am Ende musste er Gott preisen, musste sagen, das stimmt. Es gibt einen, der größer ist als ich. Gott kann für sich selber sorgen und für diejenigen, die ihn anbeten. Und gleichzeitig wird uns in dieser Gideon-Geschichte noch gesagt, dass Gott jeden gebrauchen kann. Gideon ist nicht der strahlende Held in dem Sinne, was er an Talenten und Fähigkeiten mitbringt. Manchmal gibt es da heute so Auffassungen wie, Gott braucht dich noch in seinem Fußballteam, weil du fehlst, er hat keinen Verteidiger. Aber das ist nicht so. Gott kann aber jeden gebrauchen. Und am meisten die Leute, die um ihre Schwäche wissen. Weil in Gideons Schwachheit zeigt sich Gottes Größe. Dadurch, dass er es nicht so hinkriegt, wird Gott umso größer. Ich möchte dich einladen, von Gott gebraucht zu werden. Ich möchte dich einladen, deine Götzen loszulassen, wenn welche in deinem Leben sind. Und wenn du Kämpfe hast damit, dann bring das vor den Retter, der wirklich vor Götzen befreien kann, Jesus. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Gott hat mich von vielen Götzen befreit. Ich habe jetzt 3 als Beispiel heute genannt. Und ich kann euch nur eins sagen, wenn Jesus einen befreit von Götzen, dann ist das eine Freiheit, die so viel stärker und so viel krasser ist als das, was ihr euch vorstellen könnt. Das ist eine Freiheit, die ist so groß, die ist spürbar und die ist erlebbar. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das mitnehmt, dass ihr in euer Herz blickt und guckt, möchte Gott, hat Gott mich angerührt? Möchte er irgendwas in meinem Leben ändern? Und ihm dann die Tür zu öffnen und zu sagen, komm rein, verändere mich. Und ich möchte das jetzt auch noch in ein Gebet mitnehmen und ihr dürft dazu sitzen bleiben. Und wer das glaubt, der kann im Inneren mitbeten und am Ende Amen sagen. Ja, danke, allmächtiger Vater, dafür, dass du größer bist als jeder Götze, als jeder Gott dieser Welt. Danke, dass du der wahre Herr bist und dass du die wahre Macht hast. Auch wenn wir sichtbar manchmal die Dinge anders vor Augen sehen. Danke, dass du regierst und dass du uns befreien möchtest und dass du uns den wahren Retter geschenkt hast. Jesus Christus, der uns von allem befreien kann, der uns die Beziehung zu dir wiederherstellen kann. Und so bitte ich dich, dass du uns vergibst, wo wir Götzen in unserem Leben zugelassen haben. Dass du uns hilfst, sie auszuräumen, wie Gideon. Hilf uns, frei zu werden von den Götzen und eine reine, mauerfreie Beziehung zu dir zu haben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.